Wie ist die Akustik? Hört ihr mich gut? Besteht der Wunsch, dass ich meine Predigt auf Hochdeutsch halte? Dann folge ich diesem Wunsch gerne nach. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehe ich zurück in mein holpriger Bündnerdeutsch, wo nicht ganz astrein ist. Aber ich vertraue darauf, dass ihr mich auch 2,5 Jahre, nachdem ich das letzte Mal da vorne gestanden bin, auch einigermaßen verstehen. Ich freue mich ganz fest, dass ich wieder einmal da sein darf. In der FAG Langquart, danke. Und dass ich das Wort Gottes heute weitergeben darf. Ich habe nicht mehr ganz herausgefunden, wenn ich das letzte Mal hier predigt habe. Es muss irgendwann im ersten, zweiten Quartal 2018 gewesen sein. Ich glaube, ich habe über den Prophet Zacharia geredet, aber ich kann es wirklich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Es ist sehr viel gelaufen in dieser letzten Zeit. Ich habe mein Theologiestudium dann beendet im 2018, habe das Lernvikariat wie jeder Theologiestudent angefangen in wunderschönen Brienz am Brienzer See. Das hat euch im Bündner. Also die Berge sind ähnlich wie da. Dort hat es einfach noch einen See. Und morgen vor einem Jahr, also am 26. Oktober, 2019 bin ich in Berner Münster dann zum evangelisch-reformierten Pfarrer ordiniert worden. Wenige Tage, bevor ich nachher am 2. November für einen Jahreseinsatz auf Israel geflogen bin, hat eigentlich nichts mit Theologie zu tun, es ist einfach theologisch motiviert, dass ich, weil ich immer noch einer von diesen Pickten bin, der in der Schweizer Armee voll dabei ist als Offizier, und habe mich dort zum Militär, UN-Militärbeobachter ausbilden lassen, damit ich nicht als Tourist mal das Israel kennenlernen, sondern dort sogar noch Geld verdienen und auch noch ein bisschen hinter Kulissen darf schauen. Und schlussendlich bin ich jetzt 10 Monate dort unten gewesen. Eigentlich hätte es ein 12-monatigen Einsatz werden, der wäre jetzt dann gleich fertig in einer Woche. Aber ich habe dann den nach 10 Monaten abgebrochen, weil einfach die ganze Situation mit Covid 19 mir es überhaupt nicht mehr möglich gemacht haben, einfach einmal für 4 Tage für ein Vorstellungsgespräch einmal schnell in die Schweiz reisen und nachher wieder zurück. Da hat es mich wie blockiert auf dem Golan oben, und mit Fern- und Skype-Interview kann man keine Pfarrstelle sich verdienen in dem Sinn. Also die Leute wollen einem irgendwann einmal sehen, die Leute wollen irgendwann einmal einen Kennenlern-Gottesdienst live, halt mit Masken auch erleben. Und deswegen habe ich nach 10 Monaten die Mission jetzt abgebrochen. Ich musste den Antrag stellen und jetzt bin ich seit dem Ende August bin ich jetzt hier in der Schweiz. Und ich habe ein paar Optionen offen, aber ich kann euch jetzt noch nicht sagen, wo es mich nachher hinverschlagen wird, in welcher Kirchgemeinde oder auch an anderer Stelle, wo ich nachher werde sein. Also es ist immer noch offen, aber ich habe ein paar, sagen wir, Eisen im Feuer. Und von dem her habe ich keine Perspektivenlosigkeit und ich freue mich auf das, was Gott mit mir einmal vorhat. Ja, das eben, wie gesagt, kurz zu meiner Person, wo ich jetzt auch stehe. Ich durfte auch im Juli 19 meine wundervolle Frau Claudia heiraten. Sie ist auch da mit mir und begleitet mich. Und ich darf wirklich sagen, es ist ein wunderschöner Segen, der da auf unserer Ehe liegt. Und ich bin so dankbar. Vielleicht flechte ich die ein oder andere Erinnerung aus den letzten 10 Monaten hinein, was ich erlebt habe. Aber eigentlich möchte ich versuchen, zu euch zu reden, zu mir zu reden und vor allem zum Kreuz lieben. Und mir ist einfach auch während dem Vikariat in der Seelsorge im Gespräch mit den Leuten auch aufgefangen, dass viele Leute in einer gewissen Antriebslosigkeit wie gefangen sind. Sie haben zwar den Glauben an unseren Herr Jesus Christus im Herzen angenommen, aber kommen eine Art wie nicht weiter. Das ist so ein bisschen das, was ich in letzter Zeit auch selber auf dem Herzen habe. Und darum möchte ich euch ein paar Gedanken mit euch teilen aus einer Begebenheit, aus der Apostelgeschichte, die Benjamin schon angedeutet hat. Für mich ist übrigens der Lukas mein Lieblingsautor von der Bibel. Ich finde es genial, dass du das der Anfang von der Apostelgeschichte vorgelesen. Er ist kein Augenzeuge von den Geschehnissen vom Evangelium. Er ist so der Wissenschaftler, er ist der Arzt, der Doktor, der aber genau und akribisch nachgeforscht hat. Der muss ein Interview mit der Maria geführt haben, sonst hätte er nicht so eine genaue Weihnachtsgeschichte können für uns hinterlassen. Und er hat alles so genau aufgezeichnet und ich habe ein sehr grosses Vertrauen in seine brillante und wissenschaftliche Auffassungsgaben, wie er auch Sachen darstellen tut. Für mich ist die Apostelgeschichte wirklich eine Fundgrube von eurer Erkenntnis. Ich lese die ersten 10, 11 Vers aus dem Kapitel 3. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, ein Almosen zu erhalten. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazaräers, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomons Halle genannt wird. Wir haben also hier eine Geschichte von einem Mensch, der seit Geburt lahm ist. Wir lesen das Kapitel später, im Kapitel 4, Vers 22, dass der Mensch über 40 Jahre alt war. Also 4 Jahrzehnte hat er müssen von Menschen, die er auf sie angewiesen ist, angetragen werden im Tempel, und wo er seinen Lebensunterhalt verdient hat, durch Betteln, durch Almosen. Jesus ist auch mal einem anderen Mensch begegnet, der blind geboren ist. Völlig unschuldig. Also das ist nicht irgendeine Sünde, die der Mensch begangen hat, sondern er war einfach von Geburt blind gewesen. Und die Leute haben nachher gefragt, ist er einer, der Fehler gemacht hat, er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Und Jesus hat dort zur Antwort gegeben, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern er ist deswegen blind, das steht dort im Johannesevangelium deutlich, damit ich jetzt ein Werk von der Verherrlichung an dem Blindgeborenen kann vollbringen. Und da in Apostelgeschichte Kapitel 3 haben wir einen Lahmgeborenen. Ein Lahmgeborener, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Ausdruck von einer Antriebslosigkeit, wenn man das ein bisschen im übertragenen Sinn anschaut. Etwas, was vielleicht uns auch recht bekannt vorkommt. Wenn wir in einer gewissen Antriebslosigkeit den Alltag, das Alltagsleben müssen verbringen. Wir sind vielleicht auch in einer Situation drin, sagen wir eine schwierige Arbeitssituation, angewiesen auf Einkünfte, angewiesen auf eine Stelle. Der Lahmgeborene ist angewiesen auf Menschen, die ihn täglich einen Tempel angetragen haben. Und er hat bettelt. Er hat Almosen wollen erbeten, um eigentlich sein Lahmsein können zu unterhalten. Er hat auch völlig nachvollziehbar Almosen erbeten. Wir können uns durchaus vorstellen, dass der Bettler tageweise nichts, keine einzige Münze in seinem Becher bekommen hat und vermutlich auch hat müssen hungern und ihm am nötigsten gefehlt hat. Also wir dürfen den ja nicht als engstirnig und geldgierig verurteilen, sondern der hat wirklich ums Nötigste gebettet, damit er weiterhin überhaupt seinen Lebensunterhalt kann haben, damit er etwas zu essen kann haben. Und dann ist das im Tempel. Früher in der antiken Welt hat man an drei verschiedenen Orten vor allem viel bettelt. Wir wissen das selber aus der Bibel, zum Beispiel vor den Häusern der Reichen. Ihr erinnert euch sicher an die Geschichte vom Lazarus, der vor dem Haus des Reichen noch irgend versucht hat, etwas mit überzukommen, was der Reiche als Abfall davon gerührt hat, damit er, der Lazarus, noch etwas hat können für seinen eigenen Unterhalt, für sein eigenes Leben noch können übrig lassen haben. Oder eine weitere beliebte Stelle, wo Bettler bettelt haben, ist an stark begangenen oder befahrenen Routen, wo viele Leute hin und her gehen. Ich habe das zum Beispiel auch in Tiberias, im See Genezareth, erlebt. Da sind Bettler zum Teil an halsbrecherischen Orten, zwischen den Fahrspuren. Und ich meine, dort fährt man dann ein bisschen anders als hier, also ein bisschen weniger gesittet als hier in der Schweiz. Meistens vor einem Lichtsignal. Und dann kommen die Autos mit einer riesigen Geschwindigkeit auf mehreren Fahrspuren vor das rote Lichtsignal an. Und der Bettler, der vertraut einfach, dass ein Auto vor ihm und das andere hinter ihm durchgeht und nicht über ihn. Und dann müssen die Autos halten und dann fängt er an, so an die Scheibe zu klöckeln und man kann nicht flüchten. Man muss irgendwann mal den Blickkontakt mit dem Mensch begegnen und aktiv sagen, nein, ich gebe dir nichts. Das ist schwieriger als zu lang warten, einen grossen Bogen um die Unterführung zu machen, wenn ein Bettler rum ist. Und Sie wissen schon, dort ist vielleicht eher der ein oder andere, der sich erweichen lässt, die Scheiben runterlässt und ihm etwas gibt, weil das Lichtsignal bleibt meistens mehr als eine Minute rot. Und das ist eine unangenehme Situation. Und der dritte Ort, wo es eben auch viele Bettler hat, das ist ein Tempel. Wir Menschen, da lesen wir, dass zur 9. Stunde dort auch war. Und muss man da mal den Monitor abstellen? Danke. Das zur 9. Stunde ist am Nachmittag um 3 sind die Juden nachher im Tempel gebeten, zum sich können ausrichten auf den Herr, auf Gott. Und wenn man eh gerade schon zum Tempel geht, die eigenen Sünden vor Gott bekennen tut, dann ist man auch eher in einem Zustand, dass man einen Bettler nicht einfach kann erbarmungslos liegen lassen und sagen, ich gebe dir nichts. Das passt irgendwie nicht zusammen. Aber es passt auch ein bisschen in unsere Situation, wo wir uns etwa die könnten drin befinden. Wir sind in einem Alltagstrott, gehen vielleicht in die Kirche, wir gehen in den Tempel, aber sind in Jahrzehnten vielleicht auch wie in einer gewissen Antriebslosigkeit, wie der Lahme, gefangen und suchen nach kleinen Wunder im Alltag, dass wir unseren Lebensunterhalt als Lahme weiter können aufrechterhalten können. Wenn wir mal ein bisschen mehr einnehmen, dann danken wir vielleicht Gott für seine Gnade, aber es bleibt eigentlich ein bisschen in einem Hamsterrad, in einem Kreislauf drin. Und jetzt kommt der Petrus und Johannes vorbei. Nach 40 Jahren, da kann man wirklich sagen, das ist ein Beispiel von Long Suffering. Das ist nicht nur einfach wieder hier oben ein paar Monate, wo er hat Schreckliches durchmachen musste, sondern das ist jetzt ein Beispiel, wo Jahrzehnte jemand immer im gleichen Trott von der Traurigkeit drin wandelt oder eben nicht wandeln kann. Und jetzt kommt der Petrus und Johannes vorbei. Und der eine Zeitpunkt hat Gott ausgesucht, um den Bettler aus seinem Hamsterrad rauszunehmen. Und er hat es nicht einmal gemerkt, er hat noch in der Erwartung, dass der Petrus und Johannes ihnen Geld gibt, hat er noch sie angeschaut und sie haben ihm etwas viel Schöneres gegeben. Er ist aus seiner Antriebslosigkeit rausgekommen und konnte wieder laufen. Er hat Berechtigung bekommen, endlich auf die andere Seite von dem schönen Tor, wo er Jahrzehnte gehockt ist, in den Tempel hineinzugehen, weil er nach jüdischem Gesetz ganz geheilt war und das erste Mal endlich mal hinter die Tür durfte schauen. Der Zeitpunkt, und das ist das, was mich extrem fasziniert in dieser Geschichte vom Lahmgeborenen, der Zeitpunkt war nach Pfingsten. Also wenn wir lesen, dass der Bettler täglich vor die schönen Pforten angetragen worden ist, seit Jahrzehnten, dann können wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch sagen, dass er eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt hat. Der hat im Tempel gelehrt. Der ist eine ganze Woche vor seiner Kreuzigung ist er dort gewesen. Der lahmgeborene Bettler ist vermutlich hat die beste Stelle gehabt, als Augenzeuge zum Tempelreinigung mitzuerleben, wie die Tische umgestoßen worden sind vom Gottes Sohn. Er hat zu einem grossen Prozent wahrscheinlich, da müssen wir nicht einmal spekulieren, all die Diskussionen miterlebt, wo Jesus mit den Schriftgelehrten, mit dem Volk geführt hat im Tempel. Er musste durch die schönen Pforten gehen, sonst wäre Jesus nicht im Tempel gekommen. Ich möchte euch einmal ermutigen, tun mal im Johannesevangelium Kapitel 7, 8 und 9, wenn ihr das nächste Mal leset, Johannesevangelium 7 bis 9, tun wir euch einmal vorstellen, dass der lahmgeborene Bettler von der Apostelgeschichte das alles mitbekommen hat, was dort diskutiert worden ist. Und dass er seine eigenen Gedanken gemacht hat und hat müssen irgendeine Partei ergreifen. Ist er jetzt der gewesen, wo er hier gedacht hat, wie die schriftgelehrten Pharisäer, du hast einen Dämon? Ist er vielleicht der, der dann, nachdem es Jesus so überzeugend gesagt hat, ich rede nicht aus meiner eigenen Ehre, sondern ich suche nur der von meinem Vater, dass vielleicht der Bettler, der lahmisch gesagt hat, ja, da hat etwas dran, der redet ja wirklich mit Vollmacht. Oder hat er sich eher auf die Seite der Pharisäer gestellt? Der Blindgeborene, den ich vorher erwähnt habe, der kommt in Johannes 9 vor. Jesus ist an dem Blindgeborenen vorbeigegangen und ist gefragt worden von den Jüngern, hat er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Der Blindgeborene, den können wir voraussetzen, das war ein Kumpel vom Lahmgeborenen. Der war auch im Tempel. Das waren zwei Kumpel. Und der Blindgeborene im übertragenen Sinn hat nicht einmal Erkenntnis gehabt. Er hat nicht einmal gesehen. Er hat nicht einmal die Erkenntnis gehabt. Das Blindgeborene ist ein Sinnbild für fehlende Erkenntnis. Der Lahmgeborene ist nur ein Sinnbild für Antriebslosigkeit. Der Lahmgeborene hat vielleicht Erkenntnis gehabt. Jetzt stellt euch einmal vor, jetzt kommt der Blindgeborene, hat vielleicht noch gesehen, wie der geheilt wird, damit er wieder sehen konnte. Und der Lahmgeborene, seit 40 Jahren, an ihm ist Jesus vorbeigegangen. Ohne Heilung. Und so kommt es uns vielleicht manchmal auch vor. Läuft Jesus an uns vorbei? Oder noch schlimmer, wenn wir auf andere schauen, die plötzlich eine wunderschöne Erweckung auch haben, plötzlich Erkenntnis haben und einem rechts überholen. Bis jetzt hat man immer gesagt, ja, der ist blind, also lieber lahm als blind. Und plötzlich sieht er wieder, hat mich Jesus nicht gern. Wieso hat er den geheilt, wieso hat er mich nicht geheilt? Gott hat den richtigen Zeitpunkt müssen genau für jeden einzelnen Mensch raussuchen. Aber er hat den Lahmgeborenen nicht vergessen. Und dass der Lahmgeborene bereit war, das hat man eben trotzdem aus dem Bibeltext herauslesen. Wenn wir da lesen, und er, also der Petrus, ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Also man könnte das wie heute übertragen, wenn jemand hier im Rollstuhl sein würde und ich würde jetzt ihn ergreifen mit der Hand. Ich meine, da würde jeder sagen, geht es dir eigentlich noch? Ich bin lahm. Das muss man sich zuerst einmal gefallen lassen. Und der Petrus hat ihn aufgerichtet und in dem Moment ist er geheilt worden. Fast so wie der Petrus, der ihn geheilt hat, hat Petrus selber auch etwas erlebt. Er war einmal im Sturm auf dem See Genezareth und dann ist so eine Gestalt auf dem Wasser zu laufen gekommen. Und die Jünger haben so Angst gehabt, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, wie es Jesus selber, der auf dem Wasser gelaufen ist. Und dort hat der Petrus Jesus gesagt, Herr, befiehl, dass ich aus dem Boot steigen und auch laufen um Wasser. Das Vertrauen hat der Petrus dort dann auch für ein paar Schritte auf dem Sturm gepeitscht. Der See Genezareth hatte, so wie der lahmgeborene Bettler, der sich ergreifen lassen hat durch die Hand und aufgerichtet worden ist. Und noch viel deutlicheres Zeichen, dass offenbar er in seinem Leben bereit war, zum geheilt werden, ist, was man nachher lesen. Er hat sich nachher nicht vor Petrus und Johannes niedergeworfen und ihnen Dank gedankt und so, sondern er hat Gott gelobt. Und er trat mit ihnen in den Tempel, lesen wir in Vers 8, ging umher und sprang und lobte Gott. Er hat Gott dir gegeben. Das hat auch der Blind geboren in Johannes 9 gemacht. Aber dort hat Gott noch ein anderes Zeichen mit ihm tun, dass die Pharisäer wirklich ganz klar das Zeichen ignorieren, dass der Blindgeborene geheilt worden ist. Und das hat auch deutlich daraus herausgespüren lassen, dass die Pharisäer selber immer noch blind sind. Und da ist es um eine Heilung von der Antriebslosigkeit gegangen. Und Gott hat den richtigen Zeitpunkt herausgesucht und hat Petrus und Johannes an dem Zeitpunkt vorbeigeschickt und hat den Lahmgeborenen geheilt, weil er ist jetzt bereit war, um Gott zu loben. Und er hat das bekommen, was er nicht erwartet hat. Was könnten wir vielleicht aus dieser Geschichte für unser eigenes Leben mitnehmen, für unseren eigenen Alltag? Ich versuche das anhand von dem Drei-Bein Glaube, Hoffnung, Liebe, versuche ich das abzubrechen auf die Geschichte vom Lahmgeborenen. Glauben. Wenn du den Glauben noch nicht erfahren hast in dem Sinn, wie es der Apostel Paulus in Römer 10, Vers 9 sagt, Glaube ist ja die Definition, wenn du von ganzem Herzen Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, als dein Herr anerkennen tust, und wenn du von ganzem Herzen auch glaubst, dass er am dritten Tag auferstanden ist, dann glaubst du. Dann bist du gerettet. Aber für die, die das auch ganz im Herzen sagen können, sind vielleicht trotzdem in dem Zustand von dem Lahmen, von dieser Antriebslosigkeit. Aber ich glaube auch, dass wenn du von ganzem Herzen das kannst sagen und Jesus Christus als sein Herr angenommen hast, dann bin ich überzeugt, du hast in deinem Leben schon Wunder erlebt. In deinem Leben hast du erlebt und magst dich erinnern an Sachen, die Gott zu dir geredet hat und in deinem Leben ein Wunder gemacht hat. Das bin ich überzeugt. Und ich habe einmal eine Predigt gehört im Internet, wo es heisst, manage your miracles. Tun deine Wunder, deine persönlichen Wunder, die du im Leben erlebt hast, tun sie wie verwalten und vergiss sie nicht. Wenn es dir schlecht geht, wenn du dich antriebslos fühlst, wenn du das Gefühl hast, seit Jahrzehnten einfach nur in dem Hamsterrad von vor dem Tempel rumliegen und nicht weiterkommen, dann erinnere dich daran, was Gott in deinem Leben schon gemacht hat. Darum haben wir zum Beispiel das Abendmahl. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Damit wir nie vergessen, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, wo er für unsere Sünden bezahlt hat. Darum hat der Josua, der das Volk Israel den Jordan überquert hat, ihnen gesagt, tun 12 Steine im Jordan aufstellen, damit, wenn die nachfolgenden Generationen fragen, was ist das mit diesen 12 Steinen, damit sie sich wieder daran erinnern, wie Gott sie durch 40 Jahre Wüste geführt hat und nachher ins Land, ins verheißene Land. Und ihnen das Land, das er ihnen versprochen hat, Gott ihnen auch gegeben hat. Die Zeichen von Wunder, manage your miracles, erinnere dich daran, was Gott in deinem Leben schon gemacht hat. Das wäre zum Glauben, dann zu der Hoffnung. Du bettest sicher auch ab und zu und sagst, Herr, hilf mir aus dem Zustand vom Lahmsein raus. Aber ich beobachte manchmal auch in meinem eigenen Leben, dass mir falsch betet. Mir betet manchmal zu oft, dass die äußeren Umstände sich ändern. Dass der Chef endlich mal ein bisschen lieb ist zu mir. Dass mein Ehepartner nicht immer an mir rumnörgelt. Dass meine Kinder auch einmal mehr Dankbarkeit zeigen und so weiter und so fort. Aber Gott hat, selbst wenn Noah betet hat, hilf mir doch einmal bitte mit dem Bau von der Arche, hat ihm nicht geholfen. Noah war 100 Jahre am Bauen. Aber wenn wir beten, Herr, tu ein Zeichen an mir, dass ich sehe, dass du es gut mit mir meinst, wie es im Psalm 86 am Schluss steht. Herr, gib mir Kraft, dass ich die widrigen Umstände, die ich jetzt nicht ändern kann und wo du vielleicht auch einen Grund hast, dass du nicht ändern willst. Aber gib mir im Herzen Kraft, dass ich diese Umstände kann
im Glauben und in der Hoffnung auf deine Verheißungen vom Wort Gottes kann durchtragen. Diese Gebete bin ich überzeugt und auch in meinem eigenen Leben kann ich es bezeugen. Die sind erhört worden und die werden erhört. Gib mir Kraft, gib mir Widerstandskraft. Die widrigen Umstände, wo ich irgendeinen übernatürlichen Grund habe, dass ich jetzt halt in diesen Umständen drin bin, dass ich die kann tragen. Wir wissen, er hat nichts dafür, dass er lahm geboren ist. Aber irgendeinen Grund hat er und wir werden irgendwann im Himmel begreifen, wieso wir in diesem Zustand gewesen sind. Aber Gott wird uns die Kraft geben. Das ist eine Hoffnung, die erfüllt wird. Wenn wir aber hoffen, Herr, bitte, mach, dass ich diesmal eine bessere Einnahme habe, dass 5 anstatt nur 1 Münze in den Bettelbecher reinkommt vor dem Tempel, dann kann es sein, dass Gott das Gebet nicht erhören wird und eure Hoffnung geht zugrunde. Und zum Thema Liebe möchte ich vielleicht auch Empfehlung abgeben. Klammert euch oder sucht den Kontakt zu Heiligen, zu Menschen, die auch so schlimme Sachen vielleicht durchgemacht haben, weil dann sind sie einfach auch glaubwürdiger. Das ist auch ein Grund, wieso wir Leiden in der Welt haben, damit wir vielleicht auch mal anderen können erzählen, was wir erlebt haben. Aber das wir uns an Menschen orientieren, die auch das einmal durchgemacht haben, die aber das geschafft haben, daraus rauszukommen. Wenn wir uns allzu fest an andere Menschen klammern, die auch am Tempel am Betteln sind und selber trostlos daherleben, dann kann es sein, dass wir uns gegenseitig nur die Wunden lecken und uns noch weiter abziehen und vielleicht in der falschen Gesellschaft sind. Wir fühlen uns zwar verstanden in unserem Elend, aber es bringt uns nicht weiter. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, trennt euch von Kollegen, wo es schlecht geht, überhaupt nicht. Aber orientiert euch vielleicht auch mehr an Menschen, die euch verstehen in eurem Elend, aber euch auch können eine andere Perspektive aufzeigen. Und die beiden Menschen, Petrus und Johannes, die haben nicht auf sich gezielt. Sie haben gesagt, im Namen Jesu. Der Lahmgeborene hat, wenn ich jetzt nochmal davon ausgehe, dass er mitbekommen hat, was in Johannes 7, 8, 9 zwischen Jesus und den Juden geredet worden ist. Der Lahmgeborene hat vielleicht auch gehört, wie in Johannes 7 Jesus gesagt hat, jeder, der seine eigene Ehre sucht, der ist nicht aus Gott. Aber wer Gottes Ehre sucht, der ist aus Gott. Also wenn ihr nach Menschen euch ausrichten wollt, die vielleicht auch Schlimmes durchgemacht haben und euch helfen können, dann ist aber ein wichtiges Kriterium, dass nicht sagen, ich du dich aus deinem Schlamassel rausholen. Wie ein Psychiater, der seit 20 Jahren alle Woche 200 Franken pro Stunde verlangt und man das Gefühl hat, man könne nicht mehr sein ohne den Psychiater. Es muss ein Mensch sein, der aufs Kreuz zeigt und nicht auf sich selber und nicht seine eigene Ehrsucht. Und darum bin ich überzeugt, dass solche Menschen auch einem können aus dem Zustand von der Antriebslosigkeit herausbringen. Ich habe während dem ganzen Theologiestudium bin ich alle 2 Monate zu einem starken Glaubensbruder, den ihr sehr gut kennt, der hat auch schon ein paar Mal predigt, die einen wissen, wer es ist, bin ich gegangen während dem ganzen Theologiestudium und habe wirklich sehr gute Gespräche dürfen führen. Und einmal in einem Mittagessen hat er gesagt, er hätte ja viel Seelsorge. Und das sind Menschen, die in Sucht gefangen waren. Und dann sind sie einfach nicht weitergekommen. Und dann haben sie immer wieder ihm angerufen. Und dann hat er realisiert, dass sie sich viel zu fest an das Seelsorgegespräch mit ihm geklammert haben und sich gar nicht ausgerichtet haben auf Jesus Christus. Dann hat er dem Mann einmal gesagt, es ist mir nicht gelungen, im Seelsorgegespräch den Fokus auf mich wegzulenken, hin auf den, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Aspekt. Wenn wir zusammenfassend den Kairos, den Zeitpunkt Gottes, den er ausgewählt hat für den Lahmgeborenen, nachdem Jesus Christus schon gestorben ist, obwohl er Jesus eine Begegnung hatte und ihn nicht geheilt hat, den Zeitpunkt erst nach Pfingsten hatte, hat Gott ganz genau gewusst, wieso er den Lahmgeborenen erst dann geheilt hat. Ich habe jetzt vorher erklärt, aus der Perspektive des Lahmgeborenen selber. Aber wenn wir die Geschichte, die Apostelgeschichte durchlesen, dann lesen wir auch, was der Lahmgeborene bewirkt hat. Er hat gumpet vor Freude. Er hat Gott gelobt. Und durch das sind so viele Leute zusammengekommen. Und das hat Petrus veranlagt, der zweite Predigt zu halten, nach seiner Pfingstpredigt, wo 5000 Männer redet. Also es wird nämlich noch einiges mehr als 5000 Leute zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Wo die Gemeinde explodiert ist an Wachstum. Und wo es so einen Aufruhr gegeben hat, dass nachher die führenden Juden den Tempelwächter geschickt haben zu ihm und ihn gefangen genommen haben, Petrus und Johannes, und dann hat sich vor dem Sanhedrin noch rechtfertigen können. Und dort hat Petrus nochmal ganz klar Zeugnis gegeben vor dem Sanhedrin und hat gesagt, ihr habt den Mörder frei gewünscht, anstelle von dem, der ohne Sünde verurteilt worden ist. Den Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in keinem anderen Namen als Jesus Christus ist das Heil. Also es ist so ein politisch inkorrekter Satz in der heutigen Zeit, wo wir vor Toleranzgemeinschaft haben und keine Exklusivitätsansprüche mehr dürfen stellen. In dem Satz, der ist so provokativ, in keinem anderen Namen als Jesus Christus ist das Heil. Es steht heute übrigens, das weiss ich seit 2 Tagen, in der Landeskirche Buchs. Sehr schöne, grosse, wuchtige Kirche, die ist frisch renoviert worden. Aber der provokative Bibelspruch, wenn man vorne durchs Hauptportal reinkommt, kann man von weit hinten lesen, in keinem anderen als Jesus Christus ist das Heil. Das ist alles aus dem Lamm geborenen, aus dem Heiligswunder von dem Lamm geborenen, daraus entstanden. Also, da komme ich ins Loben hinein. Und wie Gott an jedem Einzelnen von uns ein kleines Wunder kann tun und unser Herz kann festigen in ihm, aber gleichzeitig auch noch der Kosmos im Überblick hat und einem Urchristentum ein wunderschönes Wachstum beschert hat am Anfang von der Kirchengeschichte. Der Lahmgeborene ist eine absolut wichtige Stütze geworden im Plan Gottes. Und auf das dürfen auch wir in unserem eigenen Leben vertrauen. Dass er in unser Leben hineinredet, auch wenn wir seit Jahrzehnten vielleicht das Gefühl haben, wir kommen nicht vom Fleck. Und dass wir uns erinnern, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Und dass wir Trost suchen in der Kraft, die er uns gibt, um das zu ertragen. Und wir bereit sind, den Zeitpunkt nicht zu verpassen, um uns heilen zu lassen. Vielleicht eine Kumpelin von diesem Bettler war die Hanna. Sie war zwar schon 84, wo Jesus als kleines Baby dargestellt worden ist, von Josef und Maria. Aber auch die hat Tag und Nacht vor dem Tempel, am gleichen Ort vom Lahmgeborenen, hat sie gefleht und hat Gott angebetet Tag und Nacht und hat sich sicher auch müssen von Bettelgaben, von Almosen müssen ernähren, aber die war immer ausgerichtet auf Gott. 84, die war nur 7 Jahre geheiratet. Aber sie hat den Zeitpunkt nicht verpasst, wo das kleine Baby von Josef und Maria dargestellt worden ist. Also verpassen auch wir nicht den Zeitpunkt, wenn wir die Begegnung haben mit jemandem, der uns wieder zurück oder unseren Blick wieder zurück auf Jesus Christus lenken lässt. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Ich tue zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass du genau weißt, wie es uns geht. Wenn wir vielleicht das Gefühl haben, wir kommen nicht vom Fleck, dass wir vielleicht uns innerlich lahm fühlen, wenn wir vielleicht auch das Gefühl haben, dass seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, nichts mehr gelaufen ist. Du kennst uns durch und durch, weil du das selber erlebt hast. Und du hast uns nicht vergessen. Du hast uns von Anfang an geliebt. Und du möchtest Anbeter haben. Du möchtest Kinder haben, die dich loben und preisen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns in unser Herz wieder die Liebe hineinschenkst. Dich in unserem Zustand, wo wir auch sind, dich loben und zu preisen. Und dir zu danken sagen für all die 12 Steine neben dem Jordan, wo du in unserem Leben schon gepflanzt hast, dass wir dir immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen und dir von Herzen danken sagen, was du in unserem Leben schon getan hast. Und ich bitte dich, dass du uns Menschen über den Weg bringst und schenkst, Begegnungen schenkst, die uns ermutigen, die uns erquicken, die uns rausführen aus unserer Antriebslosigkeit. Die uns helfen, den Blick auf dich zu richten, Herr Jesus Christus. Und das danke dir, dass du das wirst erfüllen, weil es du verheißen hast. Im Namen Jesu Christi wünsche ich mir das von ganzem Herzen und ich danke dir dafür. Amen.